Deutschlandfunk Kultur. Die Reportage.
Sie arbeiten in der Pflege als Reinigungskraft oder liefern unser Essen aus. Sie stecken in Minijobs, schlecht bezahlten Vollzeitstellen oder verdingen sich als digitale Tagelöhner, oft so schlecht bezahlt, dass es kaum zum Leben reicht. Anfang des Jahres haben wir in unserem diesjährigen Programmschwerpunkt »Von der Hand in den Mund, wenn Arbeit kaum zum Leben reicht« zum Anlass genommen und Ihnen 6 Menschen vorgestellt, bei denen genau das zutrifft. Wir haben diese Menschen in ihrem Alltag begleitet, sie selbst ihre Sorgen und Hoffnung artikulieren lassen und dafür viel positives Feedback bekommen. Und weil wir finden, dass die Menschen hinter den Geschichten es verdient haben, nochmal gehört zu werden, wiederholen wir heute 5 ihrer Geschichten in unserem Reportagemagazin. Viel wurde in den vergangenen Pandemiejahren über sogenannte Hygienekonzepte gesprochen. Dazu gehört es auch, dass Räume regelmäßig geputzt und desinfiziert werden. In diesen Diskussionen wurde auch immer wieder über Reinigungskräfte gesprochen. Ein bisschen sind sie dadurch in den Fokus der Öffentlichkeit geraten, aber an ihrem harten Alltag hat das trotzdem nichts geändert. Eine, die immer noch putzt und dafür kämpft, damit sich etwas in der Wahrnehmung ändert, ist Susanne Holtkotte aus Bochum. Felicitas Böselager stellt sie uns vor.
Wir haben ja schon mal so einen Arbeitsplatz, wo man dann vielleicht mal morgens das Handy eine halbe Stunde mitlaufen lassen kann. Und auch Arbeitsplätze, wo man das Radio einschalten kann.
Susanne Holtkotte lächelt, wenn sie davon erzählt, wie sie mit ihren Kolleginnen beim Putzen durch das Hallenbad im Krankenhaus tanzt. Die 51-Jährige arbeitet ausschließlich in Frühschichten. Wenn sie um 3 Uhr morgens aufsteht, sind eine Ibuprofen und eine Magentablette ihr Frühstück.
Aber der frühe Feierabend, der holt das wieder raus, sage ich jetzt mal. Ne? Weil man hat dann immer die Möglichkeit, sich noch gegebenenfalls mal hinzulegen. Wobei das auch nicht immer so eine gute Idee ist. Wenn man dann so über den Punkt ist, dann wird es halt abends wieder zu spät. Ne? Also das ist so ein Teufelskreis.
Holtkotte sitzt auf einem anthrazitfarbenen Sofa in ihrer Wohnung in Bochum. Draußen ist es grau, kalt und regnerisch, aber sie hat es sich an ihrem freien Tag gemütlich gemacht. Im ganzen Raum stehen brennende Kerzen, leuchten Lichterketten, ihr schwarzer Kater Duke schläft auf der Sofalehne. Holtkotte setzt sich schon lange für bessere Arbeitsbedingungen und Bezahlung für Reinigungskräfte ein. Die Frau mit den blonden, kurzen Haaren war in Talkshows, Radiosendungen, hat Arbeitsminister Hubertus Heil getroffen. Besser sei es bislang trotzdem nicht geworden, sagt sie und zuckt mit den Schultern.
Natürlich sind es jetzt vielleicht 100 oder 150 Euro mehr im Laufe der Jahre auch geworden. Aber man darf ja nicht vergessen, zurzeit haben wir eine Inflation, die liegt so bei 4%. Ich sehe das speziell in meinem Portemonnaie. Es ist ja nicht nur der tägliche Einkauf, sondern es sind die Spritpreise an der Tankstelle, die Gaspreise. Und wenn jetzt jeder im Laufe der Jahre so 100 Euro mehr in seinem Portemonnaie hat, dann muss ich ja jedem jetzt die Illusion rauben, weil da hat keiner was von.
Holtkotte verdient 1.200 Euro netto im Monat. Für Miete, Strom und Gas zahlt sie rund 600 Euro. Damit ist noch keine Handyrechnung, keine Autoversicherung, kein Sprit, geschweige denn irgendwas bezahlt, das den Alltag versüßt. Vor 7 Jahren hat sie das letzte Mal richtig Urlaub gemacht, war mit 2 Freundinnen in Italien. Aber wer Holtkotte trifft, lernt eine Frau voll Energie und Humor kennen, die sich zu helfen weiß.
Ja, das ist Kreidefarbe. Und die werden jetzt noch mit Gold abgesetzt und mit einer.
In ihrer Wohnung hat sie vieles selbst gebastelt. Die Wohnzimmerschränke zum Beispiel mit einer grauen Folie in Maueroptik bezogen oder 2 Leergutkästen aus Holz mit Kreidefarbe angemalt. Sie sollen ihre neuen Nachtkästchen werden.
Also es ist ja so, Hobbys kosten ja auch Geld. Ne? Und man kann jetzt nicht eben gehen und sagen, oh, ich kaufe jetzt mal eben für 100 Euro Farbe oder gehe eben und kaufe mir Rahmen. Ich bin ja auch so ein Trödelmarkt-Mensch. Ich fahre selber zum Trödelmarkt, das macht mir Spaß und es ist immer auch so ein bisschen Zubrot, wenn das Wetter mitspielt.
Wenn sich Susanne Holtkottes Wohnzimmertisch abends in eine Bastelstation verwandelt, dann hilft ihr das auch, die Sorgen aus dem Krankenhaus zu vergessen. Denn fröhliche Musik macht nur einen kleinen Teil ihrer Arbeit aus.
Wir haben auch die andere Seite, wo dir zum Weinen zumute ist, wo du denkst, ja, vielleicht sehe ich den morgen gar nicht mehr wieder. Vielleicht hängt hier morgen das Schild Endreinigung, dann weiß jeder sofort, was los ist. Die Momente haben wir auch. Das sind die Momente, wo auch die Reinigungskraft einfach mit den Nerven am Ende ist. Ne? Weil das ist ja auch, dir begegnet da der Tod auch tagtäglich und jetzt natürlich mehr. Es bleibt ja nicht aus.
Das Schlimmste sei die Einsamkeit der Corona-Patienten zu Beginn der Pandemie gewesen, erzählt sie. Und dass die Arbeit härter geworden ist.
Man schwitzt sowieso schon bei der Arbeit. Wir kommen da rein, wir sind die ganze Zeit am Laufen, uns ist warm und dann denkt man sich in so einem Raum, boah, die Heizung alles, ne? Und dann hat man noch diese FFP2-Maske im Gesicht, wo so gar nichts drunter weggeht, wo sich auch noch alles schön drunter sammelt. Und ja, es gibt so Momente mit dem Ding im Gesicht, sage ich ganz ehrlich, da möchte man echt nur noch rausrennen, das verflucht in die Ecke schmeißen. Und es ist nicht angenehm, es ist wirklich eine Höchstleistung.
Deswegen wünscht sich Susanne Holtkotte einen Zuschlag für die Arbeit mit FFP2-Maske. Ist aber wenig optimistisch, dass sie gehört wird.
Ich sage immer, wenn es uns nicht geben würde, dann hätte der Rest drumherum ein Problem, weil irgendeiner muss es ja machen. Dass da aber welche sind, so wie wir, die diesen Scheiß in Anführungsstrichen beseitigen müssen, ne? Das wird manchmal vergessen.
Gibt es eine neue Klassengesellschaft in Deutschland? Warum ist der individuelle Aufstieg so schwer? Und was könnten Politik und Wirtschaft tun? Alles Fragen, die wir uns in einem Programmschwerpunkt in diesem Jahr stellen. Und beim Stichwort prekäre Arbeit sind wir ganz schnell auch bei einer Gruppe, bei denen die schlechten Arbeitsbedingungen sprichwörtlich auf dem Rücken der Mitarbeiter ausgetragen werden. Den Fahrradkurieren beim Lieferdienst Gorillas. Verschleppte Gehaltszahlung, verweigerte Urlaubstage, unberechtigte Abmahnungen, kaputte Räder – davon berichten die Kurierfahrer immer wieder. Letztes Jahr hat das Unternehmen vor Gericht sogar gegen die Gründung eines Betriebsrates gekämpft. Bislang vergeblich. Wie aber sieht so ein Arbeitsalltag bei Gorillas aus und warum tun sich die Fahrer das überhaupt an? Manfred Götzke hat die Antwort.
Hallo Gorillas.
Mit schnellen Schritten steigt Ami die Treppe hoch, den Rücken durchgedrückt, im Rucksack auf seinen Schultern 10 Kilo Lebensmittel. Es ist kurz nach 12 und Amirs achte Lieferung an diesem kalten Wintertag. Schon wieder kein Fahrstuhl, schon wieder ganz nach oben.
Ja, die Treppen, das ist der anstrengendste Part bei dem Job.
Amir, der eigentlich anders heißt, zieht zwei Tüten aus seinem Rucksack. Milch, Saft, Nudeln, Eier. Die Kundin nimmt sie entgegen, ihre kleine Tochter drückt ihm 1 Euro Trinkgeld in die Hand. Immerhin, sagt der 29-jährige Fahrradkurier.
Manchmal schleppst du mehr als 10 Kilo in den 5. Stock und dann gibt's nicht mal 1 Euro Trinkgeld. Das ist dann schon sehr demotivierend.
Der große, schlanke Mann mit den schwarzen Locken hastet die Treppen wieder runter, schwingt sich aufs Elektrofahrrad seiner Firma, zurück zum Warenhaus. Ich fahre ihm auf meinem Rennrad hinterher. Es ist ein paar Grad über Null an diesem Nachmittag in Berlin-Mitte. Regen schlägt uns entgegen, wir versuchen in Pfützen auf dem Radweg auszuweichen. 4 Kilometer später sind wir in Amis Warenhaus an der Janowitzbrücke. Der Kurier kommt nach ein paar Minuten wieder mit vollgepacktem Rucksack raus.
Also wir haben vegan Chicken Nuggets, Sahne, Orangensaft, Öl.
Cream, Sahne.
May I try it on?
Ja, sure.
Oh, fuck.
Ich setze den Rucksack testweise auf. Mindestens 10 Kilo. 8,5 Stunden lang damit durch Berlin zu fahren, kann ich mir kaum vorstellen. Amir arbeitet seit April 2021 bei Gorillas. Kurz danach fingen die Rückenschmerzen an, erzählt er.
Ich habe Rückenprobleme vom Fahren, wie fast jeder von uns. Ich habe fast immer Schmerzen im unteren Rücken, kann mich nicht mehr so richtig bewegen wie früher und ich darf auch nichts mehr Schweres heben, eigentlich.
10,50 Euro pro Stunde bekommt Amir für den Job. Bald gibt es immerhin 12 Euro, wenn der Mindestlohn erhöht wird. Warum er sich das antut, er findet nichts anderes, erzählt er mir.
Ich habe keine andere Wahl, mein Deutsch ist nicht gut. Das geht den meisten bei Gorillas so, die Leute sind erst seit kurzem in Deutschland, sprechen die Sprache nicht und finden nichts anderes.
Ein paar Wochen vorher vor dem Berliner Arbeitsgericht. Gorillas hat hier gegen die Bildung eines Betriebsrates geklagt und in zweiter Instanz verloren. Arbeitsrechtler Martin Bechert hat die Mitarbeiter von Gorillas vertreten.
Also jetzt freuen wir uns erstmal, dass wir hier gewonnen haben. Das ist ein doppelter Sieg, weil wir haben jetzt einmal die Informationen bekommen über die betriebliche Struktur, die sie jetzt irgendwie planen, und gleichzeitig noch einen Betriebsrat zu bekommen. Wir haben sozusagen einen Doppelsieg errungen.
Der Berliner Arbeitsrechtler vertritt auch Gorillas-Fahrer, denen gekündigt wurde, nachdem sie im Sommer gegen die Arbeitsbedingungen im Unternehmen protestiert haben. Für andere klagt er auf unbefristete Anstellung.
Das ist ein typisches Internetunternehmen sozusagen, ja, dass man einerseits vordergründig irgendwie immer sich duzt und ein gutes Klima schaffen will und hinten raus aber knallhart ist, wenn es dann um Kündigungen und Befristungen ist.
Gorillas hat nicht nur versucht, die Bildung des Betriebsrates gerichtlich zu verhindern. Mitarbeiter, die sich bei der Bildung der Arbeitnehmervertretung engagiert haben, wurden von dem Unternehmen in andere Warenhäuser versetzt. Anne Hicks aus England zum Beispiel.
Yeah, I've been moved to Steglitz.
Ich wurde nach Steglitz versetzt. Das ist eine Stunde mit dem Rad von mir zu Hause. Ich glaube, das ist allen aus dem Wahlvorstand des Betriebsrates passiert. Sie wollen uns mürbe machen, wollen, dass wir müde und gestresst sind und verunsichert, ob wir noch bezahlt werden. Die ganze Strategie des Unternehmens ist, dass wir aus dem Ausland kommen, dass wir die Regeln auf dem Arbeitsmarkt hier nicht kennen. Das ist Gig Economy. Das ist prekäre Arbeit.
Gorillas bestreitet, die Bildung von Betriebsräten zu verhindern. Man unterstütze die Bildung eines Betriebsrates, so das Unternehmen. Amir hat sich eine weitere Bestellung aus dem Lager geholt. Wieder ist der Rucksack voll und schwer. Wieder geht es in den vierten Stock.
Ich meine, ich habe gerade meinen BWL-Master gemacht. Sobald ich etwas anderes finde, kündige ich hier. Kaum jemand arbeitet hier länger als ein Jahr. Es gibt auch nur Einjahresverträge. Warum? Sie bekommen die Fahrer hier in Berlin schnell. Und sie werden sie so auch schnell wieder los. Du hast Rückenprobleme, was auch immer, du kannst den Job in einem Jahr nicht mehr machen. Egal, wir finden jemand anderes. Ich denke, das ist deren Modell. Dicke, zufriedene Schweine dienen ja gerne als Glücksbringer, nicht nur zu Silvester. Als Nutztier aber bringen sie ihren Besitzern gerade eher Sorgen und Löcher im Budget. Denn die Schweinepreise sind akut niedrig, Schweinebauern fahren hohe Verluste ein. Nantke Garrels ist für ihr Porträt nach Ostfriesland gefahren und hat eine junge Schweinebäuerin besucht, die trotz langer Arbeitszeiten um ihre Existenz bangen muss.
Svenja Menzen verspätet sich. Erst muss sie sich um die neuen Ladies kümmern, so nennt die Jungbäuerin ihre Sauen. 10 Jungtiere ziehen heute auf ihrem Hof ein. Menzen steht vor dem Stall. Um den Hof herum glitzern die raureif bedeckten Wiesen in der Morgensonne. Doch dafür hat sie gar keine Zeit. Vor ihr ein LKW mit offener Ladeklappe. Der Fahrer fährt 10 Sauen auf einem Fahrstuhl nach unten. Die Bäuerin treibt sie in ihr neues Zuhause. Der Hof der Menzens ist ein echter Familienbetrieb. Auf der einen Seite der Pflasterstraße im ostfriesischen Spekendorf kümmert sich Svenja Menzen um rund 1500 Zuchtsauen, Ferkel und Jungtiere. Die verkauft sie dann an ihren Vater, der sie im Maststall gegenüber schlachtreif mästet. Bei einem Rundgang durch den Stall schaut sie besonders liebevoll auf die trächtigen Tiere. Die ruhen in Boxen. Eine Sau trabt mit wippenden Ohren durch den Freilaufbereich. Eine andere stupst ein vierarmiges Plastikspielzeug an, das von der Decke baumelt.
Ja, sie lieben ihr Stroh. Ich habe es heute Morgen erst voll gemacht. Jetzt ist es schon wieder leer. Das mache ich mehrmals am Tag voll, weil sie es einfach lieben, ne?
Schon mit 12 Jahren hat Svenja Menzen begonnen, ihrem Vater auf dem Hof zu helfen. Das versprochene Pony gegen einen Traktorführerschein eingetauscht. Ein bisschen naiv, sagt sie. Den Führerschein hätte sie wohl auch so bekommen. Heute ist Svenja Menzen 27 Jahre alt, hat 2 Kinder und arbeitet 60 Stunden pro Woche auf dem Hof. Sie ist für die Tiere zuständig, ihr Mann kümmert sich um die Felder. So viel Arbeit. Und trotzdem weiß Svenja Menzen nicht, ob sie in einem Jahr noch Grunzen und Scharren in ihrem Stall hören wird. Denn die Ferkel sind nicht so viel wert, wie sie kosten.
Wir haben ungefähr Kosten von 40 Euro für einen Ferkel und bekommt man gerade 20, beziehungsweise jetzt sind sie ein bisschen hochgegangen, jetzt kriegen wir 23 Euro, aber es rechnet sich noch immer nicht.
Futter, Tierarztkosten, Pacht für den Hof, Strom, Wasser, Besamungskosten oder zusätzliche Jungsauen, wie sie eben geliefert wurden. All das kostet viel Geld. Demgegenüber steht ein miserabler Schlachtpreis. 2 Euro bekam ihr Vater noch vor 2 Jahren für ein Kilo Schweinefleisch. Heute ist es 1,20 Euro. Deshalb bekommt auch ihr Ferkelbetrieb weniger Geld, wenn sie die Ferkel an ihren Vater verkauft. Svenja Menzen spricht von einem Schweinestau.
Also ich bezahle ungefähr jeden Monat ja so um die 10.000 Euro dafür, dass ich überhaupt die Ferkel ja halten darf. Genau, 10.000 Euro ungefähr Verlust mache ich jeden Monat.
Jeden Mittwoch schaut die Familie auf den neuen Schweinepreis. Ist er gestiegen, sagt man schnell allen Bescheid. Bleibt er gleich oder fällt, lieber nicht. Klar, gute Zeiten und schlechte Zeiten, das sind Schweinebauern gewohnt. Svenja Menzen kennt es selbst nicht anders.
Das habe ich aber damals schon von zu Hause so miterlebt, dass man halt einfach manchmal auch mit dem Minimum zufrieden sein muss, damit wir möglichst viel Geld noch für den Betrieb haben, um es da ja auszugeben bzw. um es da zu sparen für diese schlechten Zeiten.
Aber so viel Druck wie gerade, das geht an die Substanz. Svenja Menzens Tage beginnen um 6:30 im Stall und enden um 9:30 nach der Hausarbeit. 500 Euro hat die vierköpfige Familie jeden Monat als Haushaltsgeld zur Verfügung. Dazu kommt das Kindergeld. Miete zahlen Svenja Menzen und ihr Mann zwar nicht. Für einen Wochenendausflug in den Harz oder eine Waschmaschinenreparatur müssen sie aber sparen. Zwischen Ferkeln, Haushalt und Kindern holt Svenja Menzen da manchmal die Existenzangst ein.
Also ich bin eigentlich ein sehr positiv denkender Mensch und denke immer, ja, da kommt noch ein bisschen Hoffnung. Aber teilweise stehe ich dann wirklich im Stall und mir laufen die Tränen an den Wangen runter, weil ich denke, wie mag das weitergehen mit uns? Warum mache ich das alles noch? Warum habe ich nicht schon längst aufgehört und habe ein normales Leben, habe Zeit für meine Kinder? Und es ist schwierig.
Dabei ist Svenja Menzen wirklich ein optimistischer Mensch. Eine, die gern noch mehr Komfort für ihre Tiere hätte, dafür aber nicht mehr Geld vom Fleischvertrieb bekommt. Stattdessen immer mehr Kosten. Für die Narkosemaschine bei der Ferkelkastration, den Kastrationskurs, größere Abferkelbuchten. Dafür muss sie bald einen kompletten Stall abreißen und neu bauen. Wie sie das überhaupt bezahlen soll, weiß sie noch nicht.
Wir können nicht einfach den Schweinen sagen, wir kommen jetzt ab morgen nicht mehr in den Stall, weil wir kriegen kein Geld mehr für euch. Das kann ja keiner machen.
Von der Hand in den Mund, wenn Arbeit kaum zum Leben reicht. Das ist das Motto der Deutschlandradio Denkfabrik des Jahres 2022. Und wir haben schnell gemerkt, dass das nicht nur die klassischen armutsgefährdeten Berufe betrifft, sondern auch Akademiker und Kreativschaffende. Schauspieler zum Beispiel. Sie sind oft selbstständig, müssen sich in kleinen Off-Theatern durchschlagen und mit etwas Glück ergattern sie eines der begehrten, aber auch nicht üppig bezahlten Engagements an einem Theater in der Provinz. Thilo Schmidt hat die Schauspielerin Nicole Gospodarek getroffen, die mit Figurentheater jahrelang selbstständig war und nun in einem Kindertheater in Frankfurt an der Oder engagiert wurde. Befristet natürlich.
Die Bühnentechniker bauen die Kulisse wieder ab. Eine Theatermitarbeiterin ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Nicole Gospodarek und ich treffen uns trotzdem, getestet und geboostert mit Maske und Abstand im ausreichend großen Theatersaal. Lange Jahre war sie selbstständig, Figurentheater, erzählte mit ihren Puppen herzerwärmende Kindergeschichten.
Welches Stück interessiert mich? Welche Geschichte möchte ich erzählen? Was möchte ich meinem Publikum sagen? Wen suche ich mir, der mich damit unterstützt? Also was für einen Puppenbauer hole ich mir? Welchen Regisseur nehme ich mir natürlich? Wer komponiert für mich die Musik? Und das war ein ganz schöner, spannender, kreativer Prozess.
Aber oft auch anstrengend, nervenaufreibend, manchmal zermürbend.
Und dann bezahlt man die Produktion aus eigener Tasche. Also ich bezahle meinen Regisseur, meine Puppenbauerin, den Musiker. Gehe also in Vorleistung, habe viele tausend Euro ausgegeben und weiß letztendlich nicht, ob ich die mit dem Stück wieder einspielen werde.
2020 wäre ein sehr gutes Jahr geworden. Nicole hätte Engagements bundesweit gehabt. Dann kam der Lockdown und den hat sie nur durchgehalten, weil sie wusste, dass sie ab September 2020 Ensemblemitglied am Theater des Lachens in Frankfurt werden sollte, ein Kindertheater in einem Hinterhof unweit der Oder. Vor einigen Monaten ist ihr Vertrag bis September 2022 verlängert worden. Festgehalt, ein Privileg, das sie früher nicht kannte.
weil es kann sein, die Kita-Gruppe ist krank, die kommen nicht, das Theater ist zu oder was weiß ich, dass es ausfällt oder es kommen eben nicht 50 Gäste, sondern nur 2. Und das bedeutet auch, ich habe keine Einnahmen. Das heißt, man ist immer am Limit eigentlich.
Das Geld, das sie als Selbstständige verdient hat, hat für sie und ihren Sohn kaum gereicht. Aber, sagt Nicole, sie hat es ihn nicht spüren lassen.
Wir können uns keine riesigen Urlaube leisten, aber wir leisten uns einen Urlaub, und wenn es irgendwie für 3 Tage an der Ostsee ist. Wir müssen nicht auf die Malediven. Ich finde das heute sowieso vielleicht unangemessen.
Zwischendurch hat er sie bis zu 5 Nebenjobs gleichzeitig. In der Eisdiele, als Kindergärtnerin, in der Gastronomie.
Ich kann mich erinnern, dass ich einmal beim Jobcenter war und heulend vor den Mitarbeitern saß und sagte, bitte gebt mir doch Arbeit, was könnt ihr mir denn anbieten? Und dann wurde mir gesagt, naja, mit ihrer Sprecherziehung, da könnten wir ihnen einen Job im Callcenter anbieten. Also für Otto Drohanrufe tätigen, um Leuten zu sagen, sie möchten mal bitte ihre Rechnung bezahlen.
Ich hatte Nicole vor ein paar Jahren in einem Kaufhaus am Berliner Alexanderplatz getroffen. Sie hat dort Weihnachtsgeschenke eingepackt.
Ich weiß im Prinzip jetzt schon, also Altersarmut ist mir vorherbestimmt. Da führt gar kein Weg dran vorbei. Es gibt keine Möglichkeit, sich abzusichern. Und bei diesen geringen Gehältern kann man da keine Rücklagen bilden oder, weiß ich nicht, also Puffer für die Rente anlegen. Das ist schier unmöglich.
Und trotzdem, Nicole kann nicht anders, weil Geld nicht alles ist. Weil es raus muss, was sie auf der Seele hat, weil sie Schauspielerin ist und dafür brennt.
Also Schneewittchen liegt hier. Dann gibt es hier eigentlich noch einen Zwerg. Wenn man von Berufung sprechen möchte oder ja, wenn das Herz dafür schlägt, sich neu zu erfinden, jeden Tag, das sehe ich so als meine Aufgabe. Und jedes neue Stück irgendwie als neue Chance zu sehen und darauf zu vertrauen, irgendwie kommt man schon durch.
Und dann nimmt sie ihre Handpuppe und legt los.
Oh, bist du schön. Weiß wie Schnee. Rot wie Blut und schwarz wie Ebenholz. Das ist Schneewittchen! Oh. Vorsicht! Das wäre jetzt so mein Wunsch gewesen, die Leute mit einem positiven Gefühl in die Weihnachtszeit zu schicken.
Wer bist du? Ich bin ein Prinz. Und ich bitte dich, komm mit auf mein Schloss und werd meine Frau.
Mit einem Gefühl der Verbindung. Bitte lasst uns zusammenhalten. Sei gut miteinander und haltet zusammen, ganz egal, was passiert.
Und das geht jetzt nicht mehr?
Genau. Also heute Morgen ist gestrichen, Silvestervorstellungen sollte es geben. Und das ist jetzt alles abgesagt.
Na dann. Ich ging im Walde so für mich hin. Ich ging im Walde so für mich hin.
Aber immerhin, Nicole wird weiter bezahlt. Ein kleines Stück Sicherheit, befristet bis September.
Und zum Schluss stellen wir Ihnen noch René Haase vor. Alleinerziehender Vater in einer sehr großen Patchwork-Familie. Ein echter Kämpfer, wie Sie gleich hören werden, der seinen Kindern ein Vorbild sein will und abends, wenn sie längst im Bett liegen und schlafen, noch in einem Kindergarten putzen geht. Anja Nehls stellt ihn uns vor.
Um 6 Uhr aufgestanden, dann trinke ich erstmal meinen Kaffee. Der Schuhspüler ist schon immer fertig, Waschmaschine läuft. Wir müssen jetzt noch Einkäufe erledigen. Mittag habe ich heute noch keinen Plan. Dann muss ich mit ihr noch zum PCR-Test.
Ein ganz normaler Morgen bei Familie Haase zwischen Weihnachten und Silvester. Jane, Danny, Connor und Aaron sind zwischen 8 und 12 Jahren alt und fläzen sich, noch etwas verschlafen, auf dem großen Sofa. Conny ist bereits erwachsen und hat gerade die 2. Kanne Kaffee gekocht. Die anderen beiden Großen haben heute bei Freunden übernachtet. Normalerweise sei die Patchwork-Familie zu 8, sagt Vater René Haase.
Ich bin gekommen mit 4, da ist Conny die Jüngste davon. Meine Frau kam mit 3 und hier wohnt, tut jetzt nur noch Lien, von meiner Frau der Älteste, der ist jetzt 20, Conny und die 4 gemeinsam, die wohnen alle noch hier.
Seine Frau hat die Familie vor knapp 2 Jahren verlassen, seitdem ist der Vater mit den Kindern alleine. René Haase ist Mitte 50, er ist schlank und durchtrainiert, ein Kämpfertyp, aber jetzt sieht er müde aus. Gerade erst haben alle 2 Wochen Quarantäne hinter sich, weil Danny sich auf einer Klassenfahrt mit Corona infiziert hatte. Es war schon anstrengend, die ganze Zeit in der Bude zu hocken.
Wir gucken Fernsehen, aber ich habe dann auch ab und zu mal mit meinen Spielsachen gespielt.
Weihnachten wurde dann besser, weil die haben alle 4 zu Weihnachten einen PC gekriegt. Okay. Aaron, Connor, Danny und Jane haben jeder einen PC gekriegt.
Denn ohne PC seien seine Kinder zu Corona-Zeiten in der Schule chancenlos. René Hase war früher LKW-Fahrer und Gerüstbauer. Bis zum Sommer ging er abends, wenn die Kinder im Bett waren, noch putzen in einem Kindergarten in der Nähe. Dann kam der Schlaganfall. Seitdem ist er krankgeschrieben. Die Familie bekommt ergänzend Hartz IV. Die 180 Quadratmeter Wohnung in Hellersdorf zahlt das Jobcenter. Die Räume sind groß, aber je ein eigenes Zimmer haben die Kinder nicht. Für die PCs gab es kein Extrageld. René Hase klingt ein wenig bitter.
War ja zugesagt, dass man beim Arbeitsamt Gelder beantragen kann. Wurde mir abgelehnt, weil ich keinen Kostenvoranschlag gegeben habe. Ich fand den Kostenvoranschlag total schwachsinnig, weil es wurden sowieso bloß 300 Euro pro Person bewilligt. Dafür kriegt man keinen PC.
Und wie haben Sie das jetzt gemacht?
Na, mit eigenem Ersparten. Ich habe ja mehrere Sparbüchsen, wo ich dann für Weihnachten schon immer spare, von Weihnachten an. Ich habe eine Urlaubskasse, wo ich für Urlaub spare. Ich habe meine Kasse für meine Autoversicherung. Ja, Autoversicherung ist jetzt dann erstmal auch drauf gegangen, sodass die erstmal alle vernünftig lernen können dürfen.
Eigentlich könnten die Kinder in der Schule schon weiter sein, aber dann kam Corona. Connor ist in der 3. Klasse, Jane in der 2. Sie rutscht ein bisschen verlegen auf dem Sofa hin und her.
Eigentlich wäre ich 3., aber naja, da ich die 1. wiederholen musste, bin ich jetzt erst 2. Ich konnte halt die Fächer nicht so gut und ja.
Sind halt ein bisschen langsamer gestartet.
Aber nun hätten sie aufgeholt, meint der Vater und ist ein bisschen stolz. Die 17-jährige Liane will Abitur machen und Erzieherin werden. Einer der großen Söhne ist Straßenbauer, der andere Umzugsfachkraft und Küchenbauer. Conny hat Friseurin gelernt. Weil der Salon wegen Corona schlecht lief, ist sie momentan arbeitslos. Nun will sie vielleicht Tischlerin werden, vielleicht auch irgendwas mit IT. Bis es soweit ist, hilft sie zu Hause mit. Putzen, Wäsche und gemeinsam mit ihrer Schwester Liane bei den Hausaufgaben der jüngeren Geschwister.
Mit Englisch und so, da hat Papa das zum Beispiel jetzt nicht so, weil er das ja nie in der Schule hatte. Und dementsprechend übernehmen wir das dann zum Beispiel.
Aber darauf hat Connor zumindest heute Morgen keine Lust. Er hat genug, steht auf und will jetzt rausgehen zum Fußballspielen.
Er ist einer von wenigen, der noch gerne rausgeht. Die anderen drei, das ist so, also die bin ich noch, aber Danny, glaubt, der war schon ewig nicht mehr draußen gefühlt.
Doch, vorgestern. Vorgestern war ja einer draußen.
Cool.
Der 12-jährige Danny ist von Geburt an leicht geistig behindert. Demnächst braucht er ein Fahrrad mit stabilen Stützrädern, weil er schnell das Gleichgewicht verliert. Wieder eine dieser Ausgaben, die René Hase Sorgen macht. Aber aufgeben gibt's nicht.
Es gibt halt auch diese Läden, wo günstiger einzukaufen ist, direkt hier Lagerverkauf und so. Sowas nutze ich dann halt auch und dann hole ich auch größere Mengen. Aber man muss am Ball bleiben, sonst, wenn mal eine Waschmaschine kaputt geht, natürlich das reißt ein Loch in die Sparbüchse. Wa? Und im Moment sieht es noch nicht so aus, als wenn wir nächstes Jahr in Urlaub fahren können, aber ich hoffe, dass ich bis dahin noch mal wieder was aufhole finanziell.
Auch deshalb möchte René Hase bald wieder fit sein, um wieder arbeiten zu gehen.
Ich sehe da eine extreme Vorbildwirkung für die Kinder. Wenn die sehen, Papa kluckt den ganzen Tag nur zu Hause, werden die ihr Leben auch so gestalten. Für mich, man kommt raus, man kommt unter Leute und für die Kinder halt, dass sie sehen, ja, wenn man sich was leisten will, muss man arbeiten. Das möchte ich ihnen schon mit auf den Weg geben. Ja, ist natürlich bequem, Hartz IV zu kassieren, zu Hause zu sitzen, aber das ist nicht die Erfüllung.
Das war unser Reportagemagazin von der Hand in den Mund, wenn Arbeit kaum zum Leben reicht. Und in der nächsten Folge unseres Podcasts geht es um die Rückkehr eines weltbekannten Filmmonsters. Um weiße Haie vor der US-Ostküste. Mein Name ist Eberhard Schade. Wir hören uns wieder.